Jan, wie sehr würdest du sagen, kennst du dich mit dem Vokabular aus dem Track aus?
Boah, also weiß ich nicht. Ich habe mich da noch nie so, also ich weiß, was Drag ist, ich war schon auf Drag-Shows, aber jetzt ein spezifisches Vokabular, habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt, ob ich das kenne.
Perfekt, weil ich habe ein kleines Quiz vorbereitet.
Oh nein.
Und ich habe das Quiz bei meinem Mann getestet, der auch ab und zu bei mir mit Drag auf Drag-Shows unterwegs war. Und er hat es hingekriegt, zu 80%, no pressure, aber...
Ich hoffe, dass ich dann auch einigermaßen gut abschneide.
Wir schauen mal, wie es läuft. Also ich habe 5 Begriffe und entweder du weißt schon direkt, was es bedeutet, oder ich kann dir 3 Möglichkeiten geben, was es bedeuten könnte.
Okay, das ist doch schon mal gut. 3 Möglichkeiten finde ich schon mal.
Ja, da, also da 33% so? Okay.
Let's start.
Welchen Zweck hat der Ausdruck Work in der Track-Kultur?
Sowas wie... Serven, also performen.
Ja, lass ich gelten.
Ne, sowas wie, also richtig hart.
Nimm's in einem Satz.
Work, bitch.
Du willst sagen, ja. Quasi, ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen Britney Spears, aber ja.
Anzuheizen, um jemanden anzufeiern, oder?
Den Punkt bekommst du. Bei mir steht, wird verwendet, um jemanden zu ermutigen oder seine Leistung zu loben, oft in der Form Work Queen.
Ja, jetzt kommt mir.
Ja, Bitch Queen.
Ja, das ist alles gleich.
Nächstes. Was bedeutet Tea in der Track-Kultur? Ich kann dir ja mal die 3 Sachen vorlesen.
Ja.
Ein festliches Ereignis, bei dem Track Queens zusammenkommen, um Tee zu trinken. Ein Code für Drogen, die bei einem Auftritt konsumiert werden. Mhm. Klatsch, Neuigkeiten oder Informationen, oft im Sinne von die Wahrheit sagen.
Also ich kenne diesen Ausdruck Spill the Tea und deswegen, das heißt ja, den Klatsch austauschen. Ich würde das deswegen sagen Nummer C, also 3.
Bist du dir sicher?
Ich weiß nicht, weil ich glaube, es gibt auch so, ich glaube, ich habe auch schon mal von was anderem gehört, deswegen bin ich mir nicht sicher zwischen 1 und 3 halt. Also keine Ahnung.
Es ist auch C, also das ist richtig. Ich wollte dich nur ein bisschen foppen.
Du hast es geschafft.
Ja, das fand ich süß. Okay, Nummer 3. Vielleicht schaffst du das auch ohne die 3, weil ich glaube, das könntest du wissen. Was bedeutet Tuck in der Track-Kultur?
Oh, Tuck.
To Tuck.
Das weiß ich nicht.
Okay, dann gebe ich dir die 3.
Ja.
Eine Performance, bei der die Drag Queen ein Lied imitiert, während sie sich rückwärts auf die Bühne bewegt. Eine Technik, bei der die Genitalien verborgen werden, um eine glattere Silhouette für Drag Queens zu erzeugen. Oder ein spezielles Make-up-Verfahren, um die Augen größer wirken zu lassen.
2?
Ja.
Ja, das war aber auch wirklich geraten, ne?
Weißt du, woher ich das kenne? Ich bei einer RuPaul-Folge war Trinity the Tuck, war ein Drag-Queen-Name. Und die hat ganz viele so krass enge Sachen auch angehabt und das konnte sie halt einfach irgendwie extrem gut und deswegen war das auch irgendwie ihr Name und so. Mhm. Aber ja, genau, richtig.
Ich hatte es noch nie gehört, aber okay, es war geraten. Geraten richtig.
Nice, wir lernen hier. Ist ja ein Erziehungspodcast, nein. Was bedeutet Throwing Shade? Eine Modetechnik, bei der man Schatten auf Gesicht und Körper wirft, um dramatische Konturen zu erzeugen. Mhm. Ein Drag-Queen-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer Schatten werfen, um den besten Look zu präsentieren. Oder eine subtile Form der Beleidigung oder Kritik, die oft humorvoll verpackt ist.
3.
Yes.
Ja.
Machen wir bestimmt auch ab und zu aus Versehen. Oder weniger aus Versehen. Und last but not least, was ist ein Death Drop? Spezieller Drink, der in Track-Clubs serviert wird, eine gefährliche Track-Performance, bei der sich Queens aus großer Höhe fallen lassen oder eine akrobatische Bewegung, bei der die Track-Queen sich rückwärts auf den Boden wirft.
2 und 3, war da jetzt ein Unterschied?
Naja, aus großer Höhe fallen oder so auf den Boden werfen.
Auf den Boden werfen. 3.
Yes, Chantel, you stay.
Yeah. Das kenne ich auch.
Yay. Wunderbar. Ich würde sagen, Jan, du hast den Test bestanden. Wir sind vorbereitet. Du bist qualifiziert für diese Folge.
Super, dann geht's jetzt los, oder?
Das ist By Your Side.
Dein B+-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Ja, ihr habt's gehört, ich habe das Quiz bestanden und ich habe mich qualifiziert, heute bei dieser Folge dabei zu sein. Ich glaube, jeder von euch hat Drag auf jeden Fall schon mal gehört. Anna und ich, wir beide gehen auch in unserer Freizeit, wenn die Möglichkeit es zulässt, auch mal gerne auf Drag-Shows. Wir waren sogar schon zusammen auf einer.
Ja, bei dem einen Mal, wo wir uns gesehen haben, waren wir auf einer Drag-Show.
Du warst hier in Düsseldorf und ich dachte so, boah, ich möchte der Anna jetzt hier irgendwie auch mal ein bisschen queeres Abendprogramm liefern. Und tatsächlich war zu dem Zeitpunkt auch eine Drag-Show hier in der Stadt.
War mega cool.
Und dann dachte
cool.
ich mir, ja, ich fand es auch echt, echt richtig gut. Und Drag generell bekommt ja gerade in Deutschland noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil sie ja gerade auf Paramount Plus die neue Serie Drag Race Germany gestartet ist.
Yes.
Hast du sie schon geguckt, Anna?
Ich habe kein Paramount Plus. Das ist so schrecklich.
Paramount war die ganze Zeit. Wenn ihr wollt, dass wir das weiter supporten, dann müsst ihr uns vielleicht beiden ein Abo schenken, nur mal so als kleiner
das
Hint.
Das ist mir gut, ja. Ich schaue ganz traurig die ganzen Snippets oder Mitschnitte auf YouTube, TikTok und Insta irgendwie so zusammen. Ja. Schaust du's?
Ich habe es angefangen tatsächlich. Ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, noch nie RuPaul's Drag Race geguckt.
Ah, schau, das gucke ich, ja.
Das hast du nämlich, ja genau. Und ich hatte jetzt die deutsche Serie mal angefangen, deswegen habe ich jetzt nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten. Wir wollen dem ganzen Thema Drag aber heute eine eigene Folge widmen und fragen uns deswegen, wo kommt Drag eigentlich her, was bedeutet das und wie ist das vor allen Dingen als Drag Queen aufzutreten? Wir beide sind in der Freizeit keine Drag Queens, deswegen haben wir uns heute ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Kleiner Spoiler.
Ja, ich freue mich. Es wird nachher royal und adelig in dieser Folge.
Ich bin gespannt.
Ja. Bevor wir da hinkommen, müssen wir natürlich noch ganz wichtige Sachen klären und deswegen geht's los mit By the Way.
By the Way. Boah, Anna, wir müssen
ja,
einfach...
Ja, ich weiß, jedes Mal aufs Neue.
Jedes Mal, ich bin dann so...
Ich hab mich schon mal an Jingles gesetzt, aber das war irgendwie alles super cringe.
Man will es auch dann richtig machen, ne? Also genau, will nicht, dass es so cringe
ist. Es war so ein bisschen
ist.
Wie so ein... Nee, ich hab dafür kein Talent. Also ich bin ja froh, dass wir uns an Jingle damals hingekriegt haben, den werden wir auch nie ändern.
Ein kleiner Exkurs dazu. Ich musste so lachen. Ich war ja jetzt zuletzt beim Queer geredet Podcast und da hatte ich ja auch die Folge mit denen aufgenommen und die haben dann nur gesagt, ja, und dann kommt der Einspieler zu dieser Rubrik. Und dann haben wir halt einfach weitergesprochen und dann habe ich später diese Folge gehört und dann kam an dieser Stelle dieser Einspieler und der war so, weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich den nachmachen kann, aber der war so sehr relativ schrill und ich musste so lachen, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte. Das war irgendwie echt eine witzige Sache und da musste ich direkt an uns denken, weil wir es immer noch nicht haben.
Auch nicht hinkriegen,
Und auch nicht hinkriegen, ich bin gespannt.
Na ja.
Aber back to the topic.
Yes, by the way.
Was ist Drag? Generell ist Drag eine Kunstform. Drag leitet sich ab von Dressed as a Girl und eine Drag Queen performt häufig übertriebene Weiblichkeit im Kontext einer Show oder einer Performance. Drag Queens sind dabei häufig, also sehr häufig, aber nicht immer, schwule Cis-Männer. Das muss aber nicht sein. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Es gibt auch Drag Kings, die stellen dann quasi übertriebene Männlichkeit dar. Mhm. Und jetzt kommen wir auch zum ersten Disclaimer. Wir müssen einfach nochmal ganz speziell hervorheben, dass Drag Queens keine Transfrauen sind. Transfrauen aber Drag Queens sein können, wenn sie denn möchten. Das performen möchten. Drag Kings, das ist ein bisschen Zungenbrecher auch. Drag Kings sind keine Transmänner, aber Transmänner können Drag Kings sein. Oder halt auch Drag Queens. Und ganz wichtig, hört man ja da schon raus, nicht nur schwule oder lesbische Menschen können Drag performen, das können also auch heterosexuelle Menschen machen. Und nicht nur Männer können Queens werden oder andersherum. Also Drag ist wirklich eine Kunstform, die offen für alle und jeden ist.
Richtig schön.
Eigentlich schön. Eigentlich
mega
echt
schön.
Eine super schöne Sache, finde ich.
Wärst du eigentlich eher ein Drag King oder eine Drag Queen?
Also dadurch, dass ich ein Cis-Mann bin und mich mit meiner Männlichkeit auch echt gut fühle, dass ich aber auch eine feminine Seite sehr interessant finde, würde ich mich dann schon für eine Drag Queen entscheiden, wenn ich Drag performen würde. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Du?
Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich bin Ich bin ja bi, deswegen, ja.
Alle Möglichkeiten stehen offen, ne?
Nee, ich glaube, ich finde beides irgendwie total cool, weil ich bin jetzt nicht so over-the-top-feminin, vor allem jetzt mit meinen neuen Friese nicht, und die liebe ich voll. Aber deswegen, glaube ich, wäre das mal total krass, so heftig, die Weiblichkeit so rauszulassen, aber generell habe ich auch absolut kein Talent für Make-up oder Haare oder irgendwas, deswegen wäre ich für beides nicht geeignet. Aber ich fände es auch cool, so stereotypisch männlich irgendwie unterwegs zu sein. Vielleicht würde ich wechseln, aber keine Ahnung, ich habe es auch noch nie gemacht und ja, kann mich nicht entscheiden.
Ja, also wir wären auf jeden Fall offen für einen Drag-Workshop. Max hat tatsächlich mal einen gemacht.
Stimmt, das hast du erzählt. Mega cool. Ich würde auch auf jeden Fall teilnehmen. Das ist richtig geil.
Vielleicht haben wir ja irgendwann nochmal die Möglichkeit.
Ja. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, woher kommt Drag denn eigentlich? Weil man hört es. Oh, Spill the tea. I'm trying to. Und tatsächlich ist das eine Frage, auf die es jetzt nicht eine einfache Antwort gibt, weil Drag in vielen Ecken der Welt, Weltgeschichte, Kulturgeschichte eigentlich schon mal aufgetreten ist. Zum Beispiel tatsächlich bei den alten Griechen oder auch bei Shakespeare, da ist also generell im Theater, vor allem halt back in the days, hatte man in Anführungszeichen das Problem, dass ja keine Frauen mitspielen durften, weil Frauen waren ja sowieso nicht wertig genug, whatever. Das heißt, man musste auf die männlichen Schauspieler zurückgreifen, die auch Frauenrollen spielen. Und deswegen gab es da, oder war es damals gang und gäbe, dass Männer auch dann Frauenklamotten anziehen und halt als Frau auftreten. Und der Begriff Drag ist tatsächlich auch bei Shakespeare in manchen Drehbüchern quasi so drin, dass dann jemand explizit einen Mann jetzt eine Frau darstellen soll. Außerdem ist auch eben diese Kunstform im Kabarett vertreten. Gerade in den USA entwickelte sich so im 19., frühen 20. Jahrhundert diese Kabarett-Tradition, in der auch Männer in Frauenkleidern und umgekehrt auftraten, um halt ja das Ganze humorvoller und unterhaltsamer zu präsentieren und auch cool zu sein. Es gibt ja auch, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein harter Topic, aber es gibt ja sogar Bilder vom Zweiten Weltkrieg, wo Männer Drag Performances quasi im Schützengraben gemacht haben, um sich abzulenken und so. Und dann gab es irgendwie dann doch Bomben. Ich habe da so ein Bild im Kopf, ich muss gucken, ob ich es nochmal finde. Dann gab es währenddessen dieser Show Bombenalarm und die sind halt in Kostüm dann an die Waffen gegangen. Richtig krass. Und irgendjemand hat da noch die gute Idee gehabt, das zu fotografieren. Also ein richtig, richtig cooles Bild. Vielleicht finde ich es, dann stelle ich es auf Instagram.
Sehr gerne.
Dann könnt ihr es nachgucken. Drag findet man aber auch in der sogenannten Ballroom Culture, die in den 1980ern entstanden ist. Wir wollen dem Thema Ballroom Culture, weil das ist ein sehr großes und sehr spannendes und wirklich, wirklich tolles Thema, eine ganze Folge widmen. Nichtsdestotrotz kurzer Exkurs, was Ballroom damals ist oder auch heute noch ist. Es gibt ja auch eine Ballroom-Kultur noch. Und zwar wurde die Ballroom-Culture eben 1980er in erster Linie von sozial benachteiligten afroamerikanischen und Latin-Jugendlichen in New York City etabliert. Und bei diesen Bällen, wo die sich getroffen haben, traten die dann gegeneinander an in Tanz, Voguing, Model- oder Lip-Sync-Battles. Und im Endeffekt waren diese Bälle Safe Spaces für queere Menschen und People of Color, um sich zu treffen, Spaß zu haben und sich zu feiern. Also quasi eine kreative Plattform, aber gleichzeitig auch Schutz. Ein guter Einblick in die Ballroom-Culture generell, wenn ihr es noch nicht abwarten könnt, wenn wir eine Folge drüber machen, bietet der Dokumentarfilm Paris is Burning von 1990 und die Serie Pose, die ich absolut liebe, oft geguckt habe. Ich habe geweint,
hab sie auch dreimal
gelacht.
Hab sie einmal alleine geguckt, einmal mit Max und einmal mit Lara G.
Oh Mann, geil. So gut. Es hat mir so viel nochmal verdeutlicht von Dingen, die man schon mal gehört hat und man wusste aber halt in dieser Art und Weise und in den Bildern war es halt für mich voll krass und lehrreich auch. Also wirklich, wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Drag ist aber auch tief verwurzelt in die LGBTQ+-Bewegung. Zum Beispiel waren auch in den 1960ern bei den Stonewall-Unruhen, das war 1969, spielten Drag Queens da auch eine große Rolle. Und Drag ist ziemlich groß geworden, vor allem in letzter Zeit, in der Popkultur. Und wahrscheinlich über die Schiene werden die ein oder andere von euch auch mal Kontaktpunkte mit Drag gehabt haben. Ein Stichwort, das bei uns ja schon gefallen ist, ist RuPaul's Drag Race. Das läuft tatsächlich seit 2009 Und jetzt in der 15. oder 16. Staffel, wo verschiedene Drag Queens gegeneinander antreten in Challenges, Runways und Lip-Sync Battles. Und heute gibt's verschiedene Auftritte von Drag Queens wie Drag Brunches, Drag Shows oder andere Shows, wo Drag KünstlerInnen auftreten. Und das ist eigentlich recht etabliert, würde ich sagen. Also ich glaube, in jeder Stadt findet man was, wenn man guckt.
Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Man merkt vor allen Dingen wirklich, Drag kommt aus, setzt sich aus sehr, sehr vielen Einflüssen zusammen.
Ja.
Aber ist ein riesiges Feld und kommt halt auch wirklich auf vielen Ebenen auch wieder vor am Ende des Tages. Ne? Wenn du so erzählst, es gibt Drag-Shows, es gibt noch Performances, auch in anderen Kontexten und Drag-Brunches und so weiter und unter anderem auch Drag-Lesungen.
Ja. Oh,
das ist eine gute Überleitung.
Eine Überleitung, Jan.
Zum
zu einer neuen Kategorie.
Zu einer neuen Kategorie.
Ein bisschen Zeitgeschehen.
Korrekt. Genau, und wer es so ein bisschen verfolgt, was im lieben Amerika da drüben so gut abgeht, der wird vielleicht mitbekommen haben, dass auch in Amerika ein erhöhtes Aufkommen von konservativen Parteien gerade irgendwie stattfindet. Und da gibt es zum Beispiel Bill Lee, das ist der republikanische Gouverneur von Tennessee. Und der hat Ende Februar als erster US-Gouverneur ein Gesetz unterschrieben, das Drag-Shows im öffentlichen Raum und vor Kindern verbietet. Und ich glaube, das war damals
so
im Kontext, dass es, dass quasi Drag-Queens Kindern aus Kinderbüchern vorgelesen haben.
Ja, so Lesungen, ne?
Genau,
ja.
Genau. Und damit war Tennessee der erste US-Bundesstaat, der ein solches Gesetz umgesetzt hat. Und es ist abzusehen, dass auch andere republikanisch regierte Bundesstaaten das nachziehen. Dabei behaupten quasi diese ganzen Staaten, dass es ja gar nicht darum geht, irgendjemanden zu diskriminieren, sondern es wird wieder diese Kinderschutzkarte gespielt. Die,
das ist so
wirklich,
schlimm.
Das ist einfach totaler Bullshit, ne? Also da sind wir uns beide auch total einig. Und was irgendwie ganz witzig war, gerade dann ist dann irgendwie auch ans Licht gekommen, dass gerade Billy selbst auch schon mal in Drag gekleidet war in seiner Highschool-Zeit und das ganze Verbot auch irgendwie so als kleines Ablenkungsmanöver fungiert. Aber das Gefährliche daran ist halt eben, dass so Verbote die queere Kunst und queere Menschen in diese verbotene Schiene oder Ecke irgendwie drängen. Das macht die Diskriminierung noch leichter und gibt halt irgendwie nicht den einfachen Zugang zu so Themen. Und gerade für Kinder ist das irgendwie gar kein Problem. Ne? Also ich sag mal so, klar hat Drag Performance kann auch etwas mit Sex zu tun haben, aber muss es halt irgendwie nicht. Und das gerade bei Drag-Lesungen, also bei Kinderlesungen, das hat alles keinen sexuellen Kontext. Das hat irgendwie was mit Offenheit zu tun und der zu sein, der man sein möchte oder auch mal einfach herum zu experimentieren, wenn man sein möchte.
Ja.
Und das hat einfach nur etwas Positives für Kinder.
Und dass man halt nicht nur in ein Schema F passen muss, sondern dass man ganz viel machen kann und dass seine Persönlichkeit auch mal groß und laut sein kann und dass man aber auch verschiedene Persönlichkeiten haben kann. Es ist eigentlich, ich finde es so schlimm, weil das ist eigentlich sowas Cooles und zeigt der Kindern eigentlich sowas Tolles und gleichzeitig, ja.
Man nimmt ihnen einfach Gelegenheiten, ne?
Ja, und es ist halt wirklich, du hast gesagt, Ablenkungsmanöver, die ganzen Waffenprobleme, die ganzen Mass-Shootings, die es da drüben gibt. So auch die Kirche, großes Problem da drüben mit Missbrauch und sowas. Aber dann mal Drag verbieten, ne? Weil
ja,
warum
das ist
auch nicht,
auf jeden Fall das dringendste
Schlimmste,
Problem,
ja,
dann, ne? Das ist das Schlimmste.
Ne?
Das macht wirklich alles. Aber dass die Kinder dann da erschossen werden, das ist ja dann wieder irgendwie, ja.
Ihr seht also Drag nicht nur, wie wir beide finden, einfach eine tolle Kunstform, sondern auch
heiß diskutiert,
von konservativen Menschen kritisch gesehen und dementsprechend, ja, ein Thema, über das wir sprechen wollten und wir machen das nicht alleine. Wie Jan schon angekündigt haben, haben wir eine tolle Gästin heute bei uns.
Wen haben wir da?
Zu Gast ist heute Veronica Mont-Royal. Ich habe schon gesagt, es wird adelig heute. Und sie ist Drag Queen in Stuttgart und Esslingen. Und da es Jan erklären musste, Esslingen ist neben Stuttgart. Das ist sehr schön. Geht da mal hin. Und,
wenn ich dich besuchen kann.
Ja, wirklich, wirklich. Und Veronica ist Aktivistin, unter anderem beim CSD Esslingen und Mitorganisatorin zusammen mit Didi Divalicious vom Drag Bingo im Kulturkiosk in Stuttgart und auch Resident Drag Queen seit der allerersten Queer Harem in Stuttgart. So viele Wörter, die ich sehr schlecht ausgesprochen habe. Es tut mir leid. Erste Frage an dich: Wann schläfst du?
Das kriegen wir schon gut hin. Ich habe einen ganz guten Terminkalender und ja, also ich freue mich auch, heute da zu sein bei euch und euch Rede und Antwort zu stehen. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen.
Da wäre tatsächlich die erste monumentale Frage von unserer Seite. Wie bist du denn zum Track gekommen und was hat dich inspiriert, Track zu machen?
Also für mich war das einfach nach einer schweren privaten Zeit durch den Verlust meiner Mutter so ein bisschen ein Neubeginn. Und in der Zeit habe ich mich von ganz viel Materiellem getrennt, weil ich da irgendwie auch keinen Sinn mehr so drin sah. Und war sehr so in mich gekehrt. Und irgendwann bin ich dann mal so nach einem halben, dreiviertel Jahr zu einem Viewing von All Stars 4 gegangen, damals hier von Drag Race. Und irgendwie dachte ich mir, ich versuche das mal. Also es war praktisch irgendwas gewesen, was ich mit mir selber machen müsste. Mhm. Und es ist eben nichts, kein externes Hobby oder irgendwas. Und für mich war es einfach eine Herausforderung, an mich selber, mich mit mir als Person auseinanderzusetzen. Und also war es so im Endeffekt auch so klassisch auch Drag Race, das mich inspirierte, aber halt auch dieser ganze Hintergrund.
Also würdest du sagen, dass es auf jeden Fall schon so ein emotionaler Prozess war bei dir?
Auch. Ich denke schon auch, dass es einen gewissen Teil beigetragen hat, dass man einfach sich auf sich selber konzentriert hat und nicht auf irgendwelche Dinge, die um einen herum sind, sondern sehr viel nachgedacht hat, sehr viel mit sich auseinandergesetzt hat. Und es hat mich vielleicht aus diesem Loch irgendwie rausgeholt, glaube ich, ja. Ja.
Voll schön. Das ist eigentlich das Beste, was ein Hobby irgendwie dann sein kann. Ja, total. Ne? Wahnsinn, total. Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem, wobei Podcast, ja, natürlich, natürlich, aber sonst noch.
Genau.
Ich finde, das ist schon mal ein erstes Learning, was wir haben, dass Drag auch irgendwie mehr als nur eine Kunstform ist, ne? Also, dass es halt auch wirklich eine heilende Wirkung für viele haben kann, ne?
Ja.
Ich glaube, die meisten, die schon mal was von Drag gehört haben oder vielleicht auch noch nie so viele Berührungspunkte hatten, denen fällt natürlich auf, dass die ganzen Drag Queens und Kings alle sehr außergewöhnliche Namen haben. Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie du zu deinem Drag-Namen gekommen bist oder wie du den ausgewählt hast?
Ja, also für mich war es halt wichtig, dass ich einen Namen wähle, der mich und was ich mag, beschreibt in irgendeiner Form. Also ich wollte nicht irgendwie irgendeinen witzigen Namen finden, der jetzt einfach irgendwie in sich ein Wort ergibt, sondern ich wollte einfach etwas auswählen, was in Teilen mich beschreibt. Also der erste Teil beschreibt eigentlich, ah, vielleicht muss ich noch mal anders sagen, also für mich war auch wichtig, dass der Name sich ein bisschen classy anhört. Genau. Und ich habe deswegen Veronica gewählt, weil ich als ein ganz großer Fan von Madonna einfach einen ihrer anderen Namen nehmen wollte, also Madonna Louise Veronica Ciccone. Natürlich wird sich keine Drag Queen Madonna nennen, also es würde auch nicht passen. Und Louise fand ich zu bieder. Und dann habe ich gesagt, Veronica hört sich ganz gut an. Früher hatte ich auch mein Instagram, hieß auch meine Zeit in Veronica Electronica, weil das so ein Arbeitstitel war von einem Album von ihr. Und ja, also ganz unschwer zu erkennen, dass ich, wie gesagt, großer Fan bin. Und Mont-Royal bezieht sich eben auf das Plateau du Mont-Royal in Montréal, also im Quebec. Und das ist eine Stadt, die mir insgesamt so sehr am Herzen liegt, weil sie einfach emblematisch so für Offenheit, Diversität und eben Kanada und Quebec ist und ja, mir einfach das Land total gefällt. Und ich fand so diese Dreierkombination fand ich ganz gut mit diesen drei Namen, genau. Ja.
Mega. Ich wusste nicht, dass da tatsächlich eine Stadt auch noch dahinter steht, weil ich dachte, es klingt so schön. Es hat so einen Fluss, dieses Veronica Mont-Royal. So, das ist schon, es ist classy, ja. Wie würdest du so dein Stil beschreiben oder was macht Veronica aus?
Also ich würde sagen, dass Veronica halt einfach so ein Bild ist von einer starken Frauenperson. Also es sieht, es ist generell sowieso immer, dass ich meinen Drag so dadurch definiere, dass es einfach so eine Huldigung oder einfach eine Hommage an starke Frauen ist. Also für mich ist es immer so, dass ich eigentlich eher jemanden darstellen will, der sich auch in einer doch sehr männerdominierten Gesellschaft behauptet. Ne? Und im Prinzip, und dadurch, dass eben Veronica jetzt nicht ein Typ Frau darstellt, sondern verschiedene Arten, ist es auch so ein bisschen ein Abbild dessen, was in der Gesellschaft an Frauenbildern da ist. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also, dass es nicht immer das Gleiche ist, sondern immer wieder unterschiedliche Kontexte aufgemacht werden, immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten gesehen werden. Inspiration findet man sowieso von vielen Seiten. Das kann auch mal in der Natur sein und ich, keine Ahnung, komme auf irgendeine Idee, die mich dann weiterführt. Und genau, also das würde ich sagen, dass das einfach an allererster steht, eben das Thema, eine starke Weiblichkeit irgendwie zu hervorzuheben. Ja.
Drag bedeutet ja aber auch nicht nur Spaß, sondern auch eine Menge Arbeit.
Ja.
Und ich referiere jetzt so ein bisschen auf die Vorbereitung auch vor Performances und so weiter. Wie lange würdest du denn sagen, brauchst du für Make-up, Outfit, Haare und so weiter für deinen Auftritten?
Also heutzutage ist es, würde ich mal sagen, so circa 2,5 Stunden mit allem drum und dran, dass ich dann praktisch ausgefertigt bin. Begonnen hatte ich aber echt mit 3 Stunden nur fürs Make-up und das ist natürlich schon sehr, sehr kräftezehrend auch und genau, aber mittlerweile geht es schon zügiger. Also ich habe neulich einen Make-up-Look gemacht, der war nach 1:15 fertig und sah gut aus, ja.
Krass, wo lernt man das denn? Weil ich struggle, also keine Ahnung, ich bin zwar schon auch mit Make-up groß geworden, einfach weil meine Mama Make-up trägt und sowas. Das Maximale, was ich hinbekomme, ist ein Lidstrich.
Ja.
Ich bin absolut unfähig, deswegen. Woher hast du es gelernt? Und ja, vielleicht hast du einen Tipp für mich.
Also ich habe in der Tat echt Tutorials geschaut und einfach Learning by Doing gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel geübt. Und wie gesagt, ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren. Seit Februar 2019 habe ich angefangen und habe mich sehr viel inspirieren lassen von Make-up-Tutorials von Drag Race Stars. Die haben das tatsächlich am Anfang, also ich weiß, ob es gerade noch aktuell welche gibt, aber damals hatte ich da einfach mal oft welche angeschaut gehabt und die mir persönlich auch, die mich weitergebracht haben. Und dann habe ich natürlich viel ausprobiert, habe tatsächlich auch ab und an Leute ein bisschen gefragt und so. Und ja, also learning by doing. Ich habe sehr viel auch an Make-up ausprobiert und für Drag muss es halt einfach auch schon ziemlich gut pigmentiert sein. Also wenn man zum Beispiel den Lidschatten und so hat, der muss schon gut pigmentiert sein, weil das einfach, ja, je nachdem, was man für sich selber haben möchte, für mich selber muss es sehr kräftig sein, sehr ausdrucksstark, ja.
Gerade auf der Bühne habe ich auch mal gelernt, weil meine Frau, die tanzt auch und da habe ich mich dann immer gewundert, dass sie generell, wenn sie auf die Bühne gehen, alle immer so krass stark geschminkt sind und ich glaube, gerade wenn du auf der Bühne stehst, musst du auch einfach nochmal stärker geschminkt sein, damit man es auch wirklich in die letzte Reihe sieht, ne?
Ja, also ich sag mal so einfach auch so die Augenbrauen und die Augenpartie muss halt auch sehr expressiv sein und ich denke, das ist schon mal das Wichtigste und alles drumherum dann auch Haare und eben auch die Kleidung, das akzentuiert das Ganze dann auch noch, ja.
Du hast ja gesagt, du machst es jetzt seit 4,5 Jahren
genau,
quasi.
Genau, ja.
Wie war das denn von der Gefühlslage so von, du hast gemerkt, oder anders gesagt, du hast Inspiration gefunden, du hast für dich gemerkt, okay, du möchtest das für dich ausprobieren, es wurde ein Hobby und dann gab es bestimmt der Moment, wo du zum ersten Mal auch in Drag aufgetreten bist oder rausgegangen bist oder so. Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
Also das erste Mal, das war ziemlich schnell tatsächlich. Ich habe mich, so 2 Monate später war ich in Hamburg bei der Tournee von Drag Race von Work the World und war da als Gast da, aber in Drag und das allererste Mal. Damals war ich zufrieden, jetzt heutzutage würde ich sagen, okay, ja, gut, okay. Es sah aber ganz ordentlich aus für 2 Monate und ich war eigentlich echt ganz zufrieden. Es war schon so ein bisschen, wie wird man angeschaut und so weiter und was denken die Leute, aber ab dem Moment, wo ich dann in der Halle war, war das einfach wie so eine Art Safe Space, da hat ja auch keiner einen irgendwie komisch angeschaut oder so. Man ist einfach seinen Weg gegangen und so richtig aufgetreten bin ich dann im Oktober im selben Jahr. Also es wird jetzt, glaube ich, ja, irgendwann, glaube ich, um den 28. Oktober oder so gewesen sein. Da war ich in Tübingen hier zum allerersten Mal auf der Bühne und der allererste Lip-Sync-Song, den ich gemacht habe, war Venus von Lady Gaga.
War das beim CSD in Tübingen?
Nee, das war im Apple-Haus. Das war praktisch eine Show, die damals von dem Drag-Kollektiv Sweet and Spicy gemacht wurde. Und genau, das war die allererste Drag-Show, die wir damals gemacht hatten. Und für mich war es tatsächlich der allererste Auftritt. Ich habe erst gestern das Video nochmal angeguckt, habe gedacht so, okay, war ganz nice.
Wie schön. Ja. Weil in Tübingen habe ich witzigerweise meine erste Drag-Show gesehen, nämlich beim, auch von dem Sweet and Spicy, die beim CSD aufgetreten sind. Das ist der erste CSD in Tübingen.
Doch, da war ich dann auch dabei. Das war
da habe ich dich gesehen, ja.
Das war doch die, also so ein bisschen Halloween-inspired Show, gell?
Ja,
oder?
Genau.
Ja, das war auch cool, ja.
Ja, das war, da war ich dann selber sehr nervös, weil ein bisschen davor im Programm durfte ich als Speakerin quasi auf die Bühne. Und das war für mich das erste Mal, dass ich auch, also klar, Podcast, ne, aber Podcast nehme ich hier entspannt in meinem Zimmer auf.
Aber
nicht vor einer, in Anführungszeichen, großen Menge oder sowas. Und ich weiß noch, ich habe den blödsten, Versprecher ist es nicht unbedingt, aber es so eine blöde Formulierung rausgehauen, als es darum ging, dass ich das erste Mal mit einer Frau dann Sex hatte und es war total cool und so. Und dann gibt's ja, wollte ich ausdrücken, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, dass ich das halt weitermachen möchte. Und man hat dann halt den deutschen Ausdruck, da habe ich Blut geleckt. Und dann, mir war das nicht bewusst, aber dann waren alle so ruhig und dann war ich so, oh, das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort in diesem Zusammenhang und alle haben so gelacht, ich war so, oh mein Gott.
Aber, war sympathisch, Anna.
Ja, ne?
Okay.
Ja, naja, passiert. Ja. Deswegen, und dann bin ich geblieben und da war eben ein Auftritt und das war meine erste Drag-Show damals.
Ah, okay, schön, cool.
Gerade in dem Drag, in der Drag-Community, würdest du das generell als eine sehr positive Community beschreiben? Also ist sie sehr empowernd zueinander?
Also ich spreche jetzt mal von dem, wie es jetzt auch hier in Stuttgart ist. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute und sehr diverse und offene Community. Also sie wächst auch stetig und durch die ganzen Events, die wir eigentlich so seit Beginn letzten Jahres, seit dann auch irgendwann mal eben die ganzen Maßnahmen zurückgenommen wurden und so weiter, seitdem man wieder rausgehen konnte, entwickelt sich auch in Stuttgart eine ganz, ganz tolle Community kann sich eine Community zeigen, sagen wir es mal so, die gab es auch davor auch, aber es war halt einfach, jeder saß zu Hause oder hat halt irgendwie irgendwelche Looks zu Hause geschminkt und so weiter und mittlerweile ist es wirklich ein ganz tolles Miteinander, was ich super finde und ich bekomme nichts an Negativen mit und ich denke, wir gehen alle offen und freundlich und korrekt miteinander um und schauen auch immer, wenn sich einfach auch Gelegenheiten ergeben, wo man irgendwie zusammen auftreten kann, dass man auch die anderen fragt und das finde ich eigentlich schon eine schöne Sache und es ist schon auch empowering, weil man einfach dann auch so schöne Events zusammen erleben kann, wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr den CSD in Esslingen. Das war halt besonders toll, weil wir wirklich den ganzen Tag zusammen waren. Für mich persönlich war es sowieso so krass, weil es ja meine eigene Stadt ist. Und dann am Abend dann in dieser, im Komma in Esslingen, bei so einer ganz großen Drag-Show gewesen zu sein und wir diese Masse an Menschen zu sehen und zu sehen, wie viele Leute hinter uns stehen und hinter der Kunstform Drag und die das feiern, das ist unheimlich empowering. Und also ich denke einfach, das zeigt, das Interesse ist da, die Menschen haben, sie wollen uns einfach zeigen, dass es ihnen gefällt und dass sie mit der Kunstform auch, dass sie an der Kunstform Spaß finden und dass sie aber auch es schätzen, dass wir uns für unsere Community auch einsetzen. Ja.
Du sprichst da jetzt gerade von super positiven Erfahrungen, aber hast du auch viele Herausforderungen als Drag Queen oder wie gehst du mit Vorurteilen um?
Also es ist so gewesen, dass man praktisch, wie soll ich sagen, Vorurteile selber ist praktisch oft so, dass das meistens von Menschen kommt, die einen nicht kennen und die einfach dann von vornherein zum Beispiel mit Dingen kommen wie, die sprechen einen an und es geht irgendwie um die Sexualität und sie denken, sie benutzen das Wort, das mit T anfängt und mit E endet, ich möchte es hier jetzt nicht nennen, weil logischerweise das eben so der Knackpunkt ist, dass die Menschen einfach auch sagen, okay, ja, aber das ist doch bei dir so und du bist 24/7 praktisch so in Drag und lebst es auch so und das verstehen die Menschen nicht und es ist insgesamt für mich immer die Herausforderung da, dass ich irgendwie auch Aufklärungsarbeit leisten muss. Das heißt, man versucht eben genau mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und eben auch Menschen irgendwie erzieherisch zu erklären, was überhaupt Drag ist. Ja, also es ist wirklich eine Herausforderung, manchmal den Menschen zu zeigen, dass Drag eine Kunstform ist, die genauso wie Ballett, Theater, Musik etc. ihre Daseinsberechtigung hat und jeden Respekt verdient. Und Eine andere Herausforderung, die ich auch wichtig finde, ist einfach, dass Drag-KünstlerInnen auch keine Touchware sind oder sowas. Also auch das Thema Consent ist auch eine ganz wichtige Sache, weil es halt absolut nicht geht, ungefragt angefasst zu werden. Und auch bei Events und auch wenn man jemand sagen will, wow, du bist toll. Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach manchmal auch bei Fotos und so fragen, darf ich? Und das finde ich absolut okay und das ist in Ordnung. Aber ich denke, da muss man auch die Menschen so ein bisschen hinerziehen. Und ja, also ich denke einfach mal, dass es trotzdem ein langer Weg noch ist, praktisch alle Menschen auf den Stand zu bringen. Und natürlich ist es auch auf Social Media so, dass das dementsprechend auch ungefiltert Kommentare kommen oder auch auf Nachrichtenanfragen, die halt also wirklich unter aller Kanone sind und die man dann einfach sofort meldet und ja, wie gesagt, also so ungefragte Bilder schicken und so Zeug und ja, man müsste ja available sein, weil man Drag-Künstler ist und man müsste ja sich Zeit nehmen, irgendwelche Leute in der freien Zeit zu schminken, die man nicht kennt. Also, wo ich mir einfach auch denke, so einfach nein. Also, ich denke einfach, das ist so etwas, das ist, die Leute kombinieren genau das, was ihr wahrscheinlich im einleitenden Teil erklärt habt, kombinieren die Kunstform Drag mit einer bestimmten Sexualität. Dabei ist es komplett offen. Also, und ja, also, verstehe es auch nicht. Also, aber es ist trotzdem ein langer Weg und es tut sich was und die Menschen lernen dazu, aber trotzdem muss man immer noch nachbessern.
Ja.
Es kommt uns bekannt vor, auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde es auch immer so krass, wenn Leute auf Basis dann von jetzt bei dir, deiner Kunst oder bei Jan und mir, sag ich jetzt mal, von unserem Aktivismus über einen Podcast und so, dann so Anspruchshaltung machen. Ja, du machst ja deinen Podcast und klärst auf, dann kannst du mir jetzt auch das und das erklären. Oder dann in dem so, und dann kannst du mich ja schminken. Ich denke mir so, hä? Das eine hat ja mit dem anderen ja irgendwie nichts zu tun. Du gehst ja auch nicht irgendwie, also wenn jemand, ein Freund von dir irgendwie Handwerker oder Handwerkerin ist, würdest du ja auch nicht sagen, jetzt ist es selbstverständlich, dass du mir die Küche einbaust oder so. Also ja, wisst ihr, wie ich meine? Aber irgendwie da ist man immer so drauf gepolt, ja, dann erklär es mir jetzt nochmal genau, obwohl man es selber googeln könnte.
Genau, man müsste praktisch available sein. Und man geht ja auch nicht bei einer Theateraufführung nachher am Ende zu einem Schauspiel und sagt, hey, kannst du mir einen Schauspielunterricht geben? Und ich finde einfach, bis wir dahin kommen, ist es schon noch ein Weg, aber ja.
Ich frage mich, warum das gerade bei Track dann so ist, weil es noch als sowas, ich weiß es nicht, weil es da doch noch nicht so im Mainstream, sage ich jetzt mal, drin ist und einfach noch ein, ich nenne es jetzt mal popkulturelles Phänomen, auch wenn wir wissen, Phänomen ist definitiv das falsche Wort, für viele einfach neu ist, ob das dann daher kommt, ich kann es mir nicht ganz erklären.
Kann gut sein. Also ich denke, dass da schon was Wahres dran ist. Also ich denke, es liegt auch vor allem an den Extremen, die wir im Drag zeigen, auch an diesen Übersteigerten und dass sich Leute daran halt reiben in irgendeiner Form, zu sagen so, also ja, das ist doch nicht normal oder beziehungsweise niemand hat so einen großen Mund, aber darum geht's nicht. Das heißt, sie haben eben die Kunstform nicht verstanden, dass es eben eine Akzentuierung bestimmter Attribute ist und dass es eben genau das der Sinn und Zweck der Sache ist. Es geht ja nicht ums Lächerlichmachen, ganz im Gegenteil. Also es geht vor allem um eine Darstellung und einfach auch ein Zeichen zu geben, dass wir da sind, dass es uns gibt. Und uns gibt es nicht seit gestern. Und es ist halt auch eine total interessante Sache, dass zum Beispiel die ganze Gesellschaft jahrelang über Drag-Travestie-Rollen wie Robin Williams, Mrs. Doubtfire gelacht hat oder wenn Eddie Murphy sich als Frau angezogen hat, ist es absolut in Ordnung. Aber heute ist es ein Problem und das ist irgendwie, das ist doch schon absolut konträr. Also es ist einfach nicht nachzuvollziehen und von dem her gesehen, ja, also ich denke, dass da, was du gesagt hast, hat schon auch was Wahres, ja.
Wir haben vorhin ja auch schon über die ganze Entwicklung in Amerika gesprochen, die uns erschüttert und also die wir natürlich absolut nicht nachvollziehen können, die aber in sich eben auch so gefährlich ist dadurch, weil man da so ein bisschen machtlos ist gegen dieses Narrativ. Wie du sagst, wenn sich irgendwelche ich sag jetzt mal, weiße Cis-Hetero-Männer oder, okay, Eddie Murphy jetzt People of Color, aber wenn da irgendwie so Menschen, die man irgendwie schon kennt und akzeptiert irgendwie als Frauen verkleiden, werden sie so gefeiert. Da wird ja heute ja wahrscheinlich, wenn so ein Kinofilm rauskäme, jetzt auch nicht ein Aufschrei irgendwie kommen, aber ja. Drag Queens groomen Kinder, so, wo ich denke mir, woher kommt das? Also, ja, genau. Schwierig.
Also ich verstehe es natürlich auch nicht. Und auch diese Verbindung zu ziehen, dass man einfach ohne nachzudenken auf den Zug aufspringt und in den USA wird etwas vorgelebt, okay, wir nehmen es gleich dazu. Und hier geht es natürlich auch, wie so oft, einfach um das Thema Stimmen für politische Ambitionen zu bekommen und auch Ängste zu schüren, wie es zum Beispiel auch Parteien wie die AfD machen, die sich einfach an Drag Queens stören. Ja. Ich kann einfach echt nur sagen, dass bei unserem Drag-Bingo zum Beispiel immer alle Generationen vertreten sind. Also wir sehen da auch ganz viele Kinder, es kommen auch ältere Menschen und sind alle absolut begeistert. Und das Schöne ist zu sehen, dass ihre Eltern sie in ihrem Happy Moment oder wo sie einfach Spaß dran haben, absolut unterstützen. Sie haben alle zusammen eine gute Zeit, die einfach schillernd, glitzerig und happy ist. Mhm. Und ich habe beispielsweise eher Bedenken, wenn ich bei so manchen Stadtfesten spät nachts oder abends Kinder in Gruppen von erwachsenen Männern sitzen sehe, die einfach rauchen, Alkohol trinken, ihre toxische Maskulinität zelebrieren, über Frauen herziehen, alles schon mal gesehen. Mhm. Und da sehe ich Kinder in Gefahr und nicht bei einer Show, die ein Mann mit einer Perücke macht. Es tut mir leid, aber ist einfach so.
Ja,
das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, damit triffst du auch wirklich den Nagel mit dem Kopf. Also Auf den Kopf. Oh Gott. Sorry. Aber ich glaube, jeder von uns kennt die Situation, die du gerade beschrieben hast. Ich finde auch die Stadtfeste, ohne jetzt alle Stadtfeste über einen Kamm zu scheren, oder Schützenfeste oder auch Karneval, das sind alles Sachen, wo Dinge passieren, die vielleicht nicht so passieren sollten. Und das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, ist eigentlich etwas unfassbar Schönes. Und mir bleibt es irgendwie wirklich nicht sichtlich, warum man das verbieten will. Warum macht man diese Sachen kaputt irgendwie?
Ja, genau. Ja. Und auch das Thema Karneval, wie du gerade gesagt hast, wie schnell Eltern einfach auch unverantwortlich handeln und eben da das Thema kulturelle Aneignung passiert und sowas. Mhm. Ne? Also das sind auch so Dinge, wo ich einfach sage, so, da sind teilweise auch viele Drag-Künstler auch sehr dahinter, einfach damit aufzuräumen, einfach zu sagen, okay, Leute, es ist kein Kostüm, also eine Kultur ist kein Kostüm und auch für einen selber ist es einfach wichtig auch zu wissen, dass es, also vieles zu zelebrieren und zu zeigen auch und dass man auch 150% hinter den Künstlern jeder Hautfarbe steht und dass man auch eben gerade diese Bevölkerungsgruppen beziehungsweise einfach auch Menschen noch mehr unterstützt, weil sie eben weniger Unterstützung bekommen, aber dennoch gleichzeitig zu wissen, es gibt eine Grenze, wo ich einfach für mich selber sage, nein, das ist nicht mein Hautton und ich schminke auch nicht so, ne? Das ist ganz klar, weil ich einfach, oder einfach auch das irgendwie ein Make-up-Look extrem asiatisch aussehen zu lassen, ich finde, das ist einfach ein No-Go, also
absolut. Und du hattest jetzt gerade mal kurz das Wort Unterstützung angerissen. Wie kann man denn dich als Drag-Künstlerin oder generell Drag-KünstlerInnen unterstützen?
Also ich glaube, generell ist es wichtig, dass man einfach Präsenz zeigt. Einfach zu den Veranstaltungen kommt und zeigt, dass Drag als Kunstform seine Berechtigung hat. Und aber auch meiner Meinung nach den Mut zu haben und auch Zivilcourage zu zeigen, wenn etwas geschieht, das uns Unrecht tut. Das heißt, auch wenn zum Beispiel, wie auch schon mal geschehen, bei so Stadtfesten, ne, dann irgendwelche Menschen komische Bemerkungen machen und man da daneben steht und nichts dazu sagt, ist es einfach auch schon extrem schade. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ansonsten auch Menschen, die sich an Drag stören, einfach auch in den Dialog mit einzubinden und mit denen die Sachen zu erklären. Also das ist ganz arg wichtig. Und wir sind zu jedem Dialog bereit, aber ich meine, ich wir tun ja niemandem was. Im Prinzip, wir sind ja, wir machen unsere Kunstform, wir unterhalten, wir sind politisch aktiv, zeigen uns einfach auch auf Prides und auf anderen Veranstaltungen mit Organisationen, die jetzt auch zum Beispiel hier in Stuttgart tätig sind, mit 100% Mensch oder auch dementsprechend mit den QueerdenkerInnen und der AIDS-Hilfe Stuttgart. Das ist unsere Aufgabe und ich sehe da nichts, was man irgendwie in Frage stellen könnte und und ich denke insgesamt, also du hast auch gefragt, wie man mich persönlich unterstützen kann. Mich persönlich kann man dadurch unterstützen, dass man vielleicht ab und an ein bisschen was in kleines Merch investiert, weil ich biete eigentlich mein Merch eigentlich immer so an, dass ich immer einen Teil an lokale Organisationen spende, weil es mir ganz arg wichtig ist, brauche mich dadurch nicht bereichern oder sowas, sondern ich gehe einfach davon aus, hey, jemand mag mich, mag diese Kunstform, mag das, was ich mache oder möchte gerne ein T-Shirt oder sowas haben. Und dann kann ich mit dem Geld, was eingenommen ist, dann auch Communities unterstützen, wie zum Beispiel jetzt eben, oder auch eben Organisationen unterstützen in Stuttgart, wie zum Beispiel 100% Mensch oder andere. Mhm. Aber mein Ziel ist zum Beispiel auch in der Zukunft auch eben diese Einnahmen vielleicht auch ganz woanders zu spenden. Also zum Beispiel auch bin ich jetzt im letzten Sommer sehr viel in Kontakt getreten mit der queeren Community in Kanada und auch das Thema die Hervorhebung der Two-Spirit-Community, die eben auch, wo es auch immer darum geht, wie kann man sie unterstützen und eben auch die queere Community eben dort, die ich kennengelernt habe und dass man da einfach auch vielleicht einen Spendenbeitrag dann schickt und so weiter. Also das kann eigentlich aber auch jeder machen. Also jeder kann, by the way, helfen, indem er einfach auch bei POC Business und Menschen einfach auch unterstützt oder einfach auch schaut, wo man sich einbringen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Und wie du sagst, du machst ja auch extrem viel. Also ich bin ja auch immer in Stuttgart und Umgebung auf Brides. Ich habe noch nie dich nicht gesehen. Sagen wir es mal so.
Ja, ist irgendwie auch wie so eine Pflicht, finde ich auch. Ich finde, es ist auch wichtig, weil im Prinzip wenn man einfach noch mal die Geschichte zurückgeht, waren ja auch immer auch 69 bei den Stonewall Riots waren eben auch Drag Queens und Transfrauen einfach an vorderster Front und haben einfach sich gezeigt. Und für mich ist es einfach wichtig, dass es nicht nur schönes Aussehen ist und irgendwie einen Look darzustellen und yes, I'm sickening oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist schön und toll. Aber ich sag einfach für mich selber, das würde mich nicht zufriedenstellen, weil ich einfach mit der Position und eben mit diesem auffälligen Erscheinungsbild viel mehr Awareness erwecken kann, als dass ich einfach nur hübsch aussehe.
Es ist also allgemein alles ein bisschen mehr als nur Glitzer und schön also aussehen oder gut aussehen. Ja. Hast du denn Tipps für angehende Drag Queens oder Kings oder Personen, die in diese Drag Community eintauchen möchten?
Also für mich ist es ganz arg wichtig, dass man einfach macht und sich nichts einreden lässt, wie Drag sein muss. Mhm. Also es gibt nicht eine Form von Drag, es gibt auch überhaupt keinerlei Verpflichtung, sich festzulegen. Also ich glaube, ihr hattet ja ein bisschen im folgenden Teil beschrieben, was für Formen es gibt, aber es gibt auch die Drag-Künstler, die einfach sich nicht entscheiden wollen und einfach sagen, ich bin weder Queen noch King, ich bin Queen oder find ich möchte gerne Drag-Monster sein oder irgendwas anderes. Das ist das Erste. Erstmal sich nichts einreden zu lassen und so musst du es machen und so weiter. Ich habe zum Beispiel nie eine Drag-Mutter oder sowas gehabt. Ich habe einfach alles selber ausprobiert. War aber für mich auch nicht wichtig in dem Moment, weil ich einfach für mich gesagt habe, ich möchte es selber ausprobieren. Habe mir natürlich auch echt tollen Ratschläge auch mal von anderen geholt und so, was ja super ist. Aber ja, man geht dann irgendwann seinen Weg und ganz wichtig ist es einfach auch üben und ausprobieren und auch nicht, also gern nicht Drag Race mag, nicht Drag Race als Maßstab zu nehmen. Nein, man muss keinen Death Drop können, um Drag zu machen. Und ansonsten einfach zu Veranstaltungen dazuzukommen, wenn wir was machen. Wir sind ja mittlerweile in Stuttgart, wie gesagt, so eine schöne und diverse Community und wir sind open für jede und jeden.
Müssen wir mal vorbeikommen, Jan. Was wäre eigentlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Jan, was wäre dein Drag Queen King Name? Das ist jetzt super schwer, so super schnell und spontan. Natürlich.
Wahrscheinlich irgendwas, also vielleicht irgendwas mit Giraffen, wenn ich schon Giraffayan auf Instagram heißt.
Ja, ja, ja.
Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Giraffella vielleicht.
Das ist doch was, da können wir drauf aufbauen, Jan.
Ja, ich glaube, fürs nächste Mal überlege ich mir das genauer, wie der wieder heißen sollte. Und deiner?
Also ja klar, das backfired, ne?
Ja. Das kommt direkt zurück.
Das kommt direkt zurück, ja. Ja, schwierig. Bei mir ist es ja mit den Namen sowieso so eine spannende Geschichte. Also ich habe ja einen Vornamen und einen Zweitnamen quasi. Und so je nachdem jongliere ich sowieso schon mal mit denen, zwei Namen. Deswegen wäre wahrscheinlich recht spontan mein anderer Vorname quasi ein Anfang. Also irgendwas mit... Jetzt bin ich natürlich von Didi Divalicious so ein bisschen geinfluenced, aber weil ich heiße ja Vivi, Vivalicious, kann man ja auch irgendwie in eine Richtung machen, aber ich will natürlich nicht klauen. Aber ich würde wahrscheinlich auf meinen anderen Namen aufbauen dann.
Wir können das ja als Hausaufgabe machen, dass das wir uns für die nächste Folge überlegen, was das ist.
Oh, super. Veronika, wo genau kann ich dich dann in nächster Zeit antreffen?
Genau, also im Moment sind wir ja in Stuttgart jeden Dienstag eben wegen Drag Race Germany in aller Munde und wir veranstalten zusammen mit Local Sisters das Viewing im White Noise. Da sind wir jedes Mal ab 19.30 Uhr, ab dem 3.10. dann zweimal auch ein bisschen früher, weil wir dann auch ein paar Kandidatinnen aus der Sendung dabei haben werden, was auch recht cool ist. Da wird es auch eine Meet and Greet Option geben. Ja, dann ist es ganz wichtig, also derjenige, der auch schon beim Drag Bingo gewesen ist, weiß, dass es mittlerweile fast schon echt eine Institution in Stuttgart ist und ich würde das fast mal wegstreichen, es ist eine. Und dann sollte man sich natürlich den 29.10. merken, weil da geht leider die Drag Bingo-Ära im Kulturkiosk zu Ende, weil der Kulturkiosk ja schließen wird. Aber wir werden...
Echt?
Ja, der macht leider zu, aber da geht es um diese Parkhausgeschichte, dass eben dieser Pachtvertrag an die Stadt zurückgeht und das komplette Areal geräumt werden muss. Und deswegen werden wir aber nicht den Kulturkiosk einfach so verlassen, sondern wir werden nochmal einen richtigen Big Bang mit der Halloween Edition dann dort feiern am 29.10. Das ist ein Sonntag. Ja, dann sieht man mich beim Queer Film Festival in Esslingen demnächst. Da wird es auch eine queere Party geben mit Drag Show auch am 10.11. Und ansonsten, ja, am 2.12. findet das große Reopening von Queer Harem statt. Die haben ja eine kleine kreative Pause jetzt gehabt. Es wird nicht mehr in Barn Me & Bubbles sein, sondern wir sind ab dem 2.12. der neuen Location im Romy S zu finden. In Stuttgart.
Nice. Und für alle, die noch nicht wissen, was das Queer Harem ist, ist eine Partyreihe.
Genau, ist eine Partyreihe, genau. Ja.
Ganz schön busy unterwegs.
Ja,
genau.
Ja, ich hoffe, Jan, das waren jetzt ein paar Gründe, warum du jetzt endlich mal nach Stuttgart kommen solltest.
Ich komme dann mit Nachwuchs direkt hinterher.
Genau. Ja, früh übt sich Jan.
Ja, ich glaube, der Slate hier erstmal direkt weg, der Kleine.
Und wenn ihr natürlich auch nichts verpassen wollt, was Veronika Montreal macht, gibt es dann noch das wunderschöne Instagram. Und da wollen wir natürlich auch gerne drauf verweisen. Ihr findet Veronika unter @ Veronika Montreal, noch ein Unterstrich. Und uns natürlich wie immer unter @byerside_podcast, unter @girafayan und @wiefrauliebt. Wenn ihr klasse Tracknamen für uns hättet, dann immer her damit. Das wäre mega cool.
Die anderen
cool,
könnten ja auch mal welche für uns machen. Ja,
ja, unsere Beefies können auch mal arbeiten. So. Ich bin gespannt. Ich möchte da was hören und sehen.
Ich bin auch gespannt. Mal gucken, was ihr so aus dem Hut zaubert.
Vielleicht legen wir jetzt einen Grundstein für was ganz Großes. Wer weiß.
Vielleicht starten wir auch mal damit.
Einfach mal ausprobieren, genau.
Veronika, es war echt ein Fest, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Also ich finde, du hast wirklich nochmal ziemlich viele Punkte offenbart, die den Leuten wahrscheinlich überhaupt nicht so bewusst sind, was alles hinter Drag alles steckt. Und ich glaube, die Leute werden begeistert sein, den ein oder anderen Auftritt von dir zu sehen.
Mhm. Es hat mich auch unheimlich gefreut. Ganz toll, dass ich Teil von einem Podcast sein durfte und es hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Und ja, also ich freue mich, euch alle mal irgendwann zu sehen und genau.
Dann verbleiben wir so und sehen uns ganz, ganz bald.
Bis bald.
Ciao.
Vielen Dank, ciao.
Tschüss.